redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln wie immer zugeschaltet Matthias von Hellfeld, unser Haus- und Hofhistoriker. Hallo Matthias.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Zunächst ein Hinweis an alle in der Hörerschaft, vor allen Dingen auch die Neuen. Also wir kriegen in der letzten Zeit so ein paar Kommentare, aus denen ich ableite, dass nicht ganz klar ist, was mit dieser Sendung eigentlich gemeint ist. Also, vor vielen, vielen Jahren hat Matthias bei Deutschlandfunk Nova eine Sendung ins Leben gerufen, die heißt Eine Stunde History. Und wir hatten uns gedacht, ja Mensch, um das Ganze mal so ein bisschen anzuschieben und publik zu machen, weil damals hatte ich noch mehr Hörer als Eine Stunde History mit Vrindt, mittlerweile ist das andersrum, haben wir gedacht, okay, wir setzen uns einfach zusammen und quatschen so eine Viertelstunde über die nächste Sendung Eine Stunde History. Matthias erzählt so ein bisschen, mit wem haben wir denn gesprochen, was haben wir denn recherchiert, worum geht's denn eigentlich? Und das dann sozusagen als Teaser, als Hinweis darauf, dass es dieses Eine Stunde History gibt. Jetzt ist Eine Stunde History größer. Matthias ist ein Freund von mir geblieben. Und irgendwie hat sich diese ganze Sendung hier, der Geschichtsunterricht, insoweit verselbstständigt, dass wir im Grunde das Thema von Eine Stunde History als Anlass nehmen, ich sag mal, ohne wissenschaftliche Akkuratesse in eine Plauderei über dies und das und jenes zu verfallen und uns dabei so ein bisschen am Thema langhangeln. Das heißt, wenn ihr Hörerinnen und Hörer euch denkt, ja Mann, das ist aber so ein bisschen an der Oberfläche, was die da machen, das ist aber nicht ganz akkurat. Ja, richtig, was wir hier machen ist letztendlich ein etwas besser fundierterer Laber-Podcast als die meisten Laber-Podcasts.
So. Ach, das hast du schön gesagt.
Habe ich gut gesagt, ne?
Hab ich toll.
Ja. So, Thema heute. Und ich gucke in meinen Kalender, weil also wir verabreden dann ja immer so, ne? Dann und dann nehmen wir zwei Sendungen auf und so. Ich gucke in meinen Kalender und denke, so, heute geht es also um die Regensburger Dompräbende und frage mich, was hat meine scheiß Autokorrektur denn da draus gemacht? Und dann habe ich ja, wahrscheinlich geht es um die Regensburger Domspatzen. Jetzt überlege ich seit einer halben Stunde, wie meine Autokorrektur von Spatzen auf Präbende kommt. Kannst du mir das erklären, Matthias?
Also das kann ich dir ehrlich gesagt nicht erklären, aber ich glaube, deine Autokorrektur, die hat gar keinen Fehler gemacht, weil es heißt nicht Präbende, sondern Präbende.
Das heißt, du hast mir genau dieses Wort diktiert und ich habe es vergessen.
So ist es. Und das heißt Präbende, aber ich gebe ehrlich zu, bei der Vorbereitung der Sendung für Eine Stunde History habe ich auch gesagt, was um Himmels Willen könnte wohl eine Präbende sein? Und dann habe ich natürlich gesucht und geforscht und gemacht und getan. Und dieses komische Wort bedeutet letzten Endes so etwas wie Stiftung.
Ach.
Es ist also die Stiftung, ich sag mal, des Domkapitels oder des Erzbischofs damals, und wir kommen gleich zurück, es ist schon sehr lange her, diese Gründung. Und mit dieser Stiftung sozusagen wurde etwas ins Leben gerufen, was dem Dom oder dem Erzkapitel oder der Erzdiözese oder was immer sozusagen in der Gegend da war oder wofür es diente, einen Sinn machte.
Ich merke auch, du kannst Diözese nicht richtig aussprechen. Wahrscheinlich kann das niemand außer dem Pfarrer,
oder? Wie heißt
es
denn richtig?
Ich weiß es auch nicht, ich mach's auch immer falsch.
Ich sag immer Diözese, aber wir wissen, was gemeint ist.
Ja.
Jetzt allerdings gehen wir zurück in das Jahr 975, ui, allerdings durchaus schon nach Christus, also so ganz weit wiederum nicht zurück. Und in diesem schönen Jahr 975 war ein gewisser Wolfgang Bischof von Regensburg. Dieser Wolfgang hat eine wirklich beeindruckende Karriere hingelegt. Also ein paar Jahre vorher war er Leiter einer Domschule in Trier. Dort hat er also dafür gesorgt, dass es eine ganz strenge Lebensordnung gibt, dass Privateigentum des Domkapitels verboten war. Also die Leitung dieser Kirche sollte kein eigenes Eigentum haben, sondern alles abgeben oder stiften oder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Dann wird er von König Otto dem I. Nach Köln geholt, soll da Bischof werden, lehnt das aber ab, dann geht er in die Schweiz in ein Kloster, da wird er 968, also kurz bevor er nach Regensburg kommt, zum Priester geweiht und da wird er wieder von diesem König Otto, das ist übrigens der ganz berühmte große Otto, der 972 zweiter deutscher Kaiser wird und die Idee hatte, Osteuropa christlich zu missionieren, er wird also von diesem Otto sozusagen angeheuert, gekeilt nach Ungarn zu gehen und dort also christliche Mission zu betreiben. Ein Jahr später kommt er zurück und dann wird er Bischof von Regensburg. So, und in dieser Zeit, also 975, gründet eben jener Wolfgang von Regensburg als Bischof eine Domschule mit einem angeschlossenen Chor.
Was ich mich ja gerade
alles her.
Warum wollte man damals lieber Bischof von Regensburg sein als Bischof von Köln? Hast du eine Theorie?
Nee, ich habe keine Theorie. Er war vielleicht einfach noch, hatte noch keinen Bock.
Okay.
So kann man das wirklich auch sagen. Also der war im Grunde genommen dann 10 Jahre älter etwa und hat dann gesagt, okay, jetzt mache ich das. Das ist wie, ja, wie soll ich sagen, also wenn du eine tolle Stelle angeboten bekommst, aber meinst, da bist du noch nicht reif für oder hast da keine Lust zu oder was auch immer, möchtest lieber noch ein bisschen in der Welt rumfahren, dann machst du das nicht und 10 Jahre später bist du in der Welt rumgefahren, kriegst du nochmal angeboten, dann machst du es, also irgendwie sowas. Aber es kann auch einen anderen Grund haben, den kenne ich aber nicht. Was ich mich nur gefragt habe, ist 975, ja, warum um Himmels Willi wird ein Chor an diese Domschule angeschlossen? Und die Antwort auf diese Frage ist tatsächlich relativ simpel. Die wollten einfach die Liturgie verschönern. Also es war
die Liturgie.
Ja, dieses Aufsagen von allerlei, ich sag mal, Normen und Regeln und Hin- und Her-Gespräche und was weiß ich, was da alles in der katholischen Kirche am Start ist. Da ich kein Katholik bin, kann ich das gar nicht so genau beurteilen, aber Liturgie ist mir schon klar. Und die sollte also durch einen Knabenchor verschönert werden. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist es denn nun unbedingt ein Knabenchor? Und da gibt es die Theorie, die allerdings mittlerweile wissenschaftlich tatsächlich unwiderlegbar widerlegt ist, nämlich, dass nur Jungen vor der Pubertät einen bestimmten Stimmklang haben, ja.
Glockenhell.
Dieser Stimmklang, genau, dieser Stimmklang, würde sozusagen genau in der Kirche passen und dieser Klang sollte erreicht werden. Das könnte man eben nur mit Knaben, also mit Jungs unterhalb des Stimmbruches machen. Das wäre eine Erklärung, warum Mädchen in diesen Chören nicht auftauchten. Die zweite Erklärung war, 975 und viele Jahrhunderte folgend spielten Mädchen im großen Bereich Bildung und Kirche keine, und zwar überhaupt keine Rolle. Sie waren einfach nicht existent. Also Mädchen wurden nicht ausgebildet, so wie Jungs. Mädchen hatten keine Ämter bis zum heutigen Tag in der katholischen Kirche.
Haushälterinnen deswegen, waren die immer, habe ich
gedacht. Ja, die waren Haushälterinnen, aber nicht in der offiziellen katholischen Kirche, genau. Und deswegen durften sie eben auch in diesen Chören nicht mitsingen. Und insofern waren die Dompräbenden, also die Stiftungen von Domkapiteln, zum Unterhalt einer Domschule zum Beispiel mit angeschlossenem Knabenchor, eben wirklich etwas nur für Knaben. Aber die Geschichte der Präbenden, also dieser Institute sozusagen, der Stiftungen, das waren tatsächlich Häuser, in denen die Kinder wohnten, zur Schule gingen, also gebildet wurden und dann eben am Wochenende oder wann immer in der Kirche die Glocken läuteten, eben auftraten und dort gesungen haben. Diese Präbenden, also diese Institute, waren teilweise wirklich nur noch Verwahranstalten und waren immer hart am Rande des Ruins, weil eben natürlich das auch alles viel Geld kostete und der Stifter ist das eine, aber der Unterhalt ist eben das andere. Das ist ein Problem, das wir auch heute noch haben. Also wenn jemand seine tollen Werke einem Museum geben will und sagt, dafür müsst ihr mir aber mitten in der Stadt ein riesiges, so eine Art Tempel bauen und auch noch mit meinem Namen sozusagen.
Redest du jetzt von den Herrschaften Wallraff und Richards?
Zieren, dann wird es halt kompliziert. Und so ähnlich kann man sich das auch da vorstellen. Im Übrigen muss man natürlich auch sagen, die Zeitläufte sind eben so, dass es extrem viele Kriege und Unruhen gegeben hat in Mitteleuropa und natürlich darunter auch die Kirchen und die Chöre und die Dompräbenden und alles Mögliche gelitten hat. Insofern waren eben diese Menschen oder diese Institutionen eben auch abhängig von dem, was die Menschen um sich herum gemacht haben. So, jetzt.
Wenn du sagst, die Kinder haben da Bildung bekommen, das ist aber dann Bildung im Sinne der Kirche, ne? Das ist jetzt keine.
Nein, also
schon
die, ja, also ich sag mal so, wir können, das kann man schon auch einigermaßen deutlich zurückverfolgen, also seit 800, also ungefähr, sagen wir mal, knapp 200 Jahre sind da schon ins Land vergangen, also ungefähr seit 800, nämlich seit Karl dem Großen, gibt es in Europa eine Art Bildungsreform. Es gibt ja auch Pädagogen und Hochschullehrer heute, die sagen, dass Karl der Große der erste Bildungsreformer Europas gewesen ist, weil der nämlich tatsächlich Klosterschulen und Bildungsinstitutionen für Jungs relativ flächendeckend in seinem Reich kreiert. Natürlich ist das angeschlossen an die Kirche, natürlich ist das angeschlossen an die Vermittlung der richtigen Religion, weil Karl der Große auch eben ein wie soll ich sagen, ein Christianisierer war, sagen wir es mal neutral, der das aber durchaus auch mit Gewalt gemacht hat. Also jemand, der also davon überzeugt war, dass das europäische Kernland, also das Frankenreich, christlich sein müsste und der auch nach außerhalb missioniert hat, wie sein Nachfolger Otto der Erste eben auch Richtung Osteuropa. Und insofern waren schon an den Klöstern und an den Kirchen angeschlossen relativ viele Kirchenschulen, sagen wir mal. Und dort wurde zunächst einmal Lesen und Schreiben gelehrt. Das ist das Wichtigste gewesen, weil der Beginn der Schriftlichkeit setzte voraus den Beginn auch der Lesefähigkeit. Ansonsten macht Schriftlichkeit keinen Sinn. Und alleine in so einem riesigen Reich Verordnungen durchzusetzen, bedeutete entweder überall jemanden hinzuschicken, ein gewaltiger Personalaufwand, oder eben überall Zettel zu verteilen, dass die Leute lesen konnten, was da stand. Und das ist auch tatsächlich so gemacht worden. Und als Übergang wurden die teilweise noch vorgelesen, aber irgendwann eben nicht mehr. So, und wir können im Übrigen auch ungefähr in diese Zeit zurückgehen und sagen, wann ist denn die älteste, also die Regensburger Dompräbende, die ist schon wirklich relativ alt, aber es gibt eben eine, die war vermutlich jedenfalls noch älter, und das ist tatsächlich genau die am Aachener Dom, also am Mittelpunkt sozusagen der fränkischen Herrschaft in Mitteleuropa, wo Karl der Große wegen der vielen schönen warmen Quellen, die sich in der Nähe des Aachener Doms befinden, seine Gicht kurieren konnte, und deswegen hat er sich mal in warme Pötte gesetzt. Und da wurde also
schönes
der Aachener
Bild
Dom.
Jetzt.
Ja, es ist so. Ja. Kann man sich angucken heute. Also der Aachener Domchor wurde 796 gegründet, ja. Also und damit wurde, ich sag mal, die berühmte Chorschule, Schola Cantorum, wurde gegründet. Mit dabei war eben auch Alcuin, der gesagt hat, das macht alles Sinn, wenn wir eben so etwas sozusagen zusammenfassen in der Kirche, also Bildung und Singen und Christentum. Dann kommen die Leipziger Thomaner, 1212 gegründet, und 1498 die berühmten Wiener Sängerknaben.
So, sind die alle durchgehend, wie nennt man das denn, durchgehend betrieben worden, oder gab es da auch Ausfälle im Dreißigjährigen Krieg?
Es gab Ausfälle, selbstverständlich.
Okay, okay.
Selbstverständlich. Also dass im Dreißigjährigen Krieg gesungen wurde, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber die waren tatsächlich wirklich abhängig von kriegerischen Ereignissen und von der sozialen Lage und von den Möglichkeiten, auch die das Domkapitel bereitstellen konnte. Also wenn die keine Spender hatten und keine Mäzene, dann war es natürlich als allererstes daran, diese Domschulen zu schließen, bevor man die Kirche kleinlegt. Also das war ja auch klar. So, also wir waren jetzt dabei stehen geblieben, sozusagen, warum vor allem da Jungs drin sind und warum es eben um Gottes Willen keine Mädchen da gegeben hat. Die Chöre, in denen nur Jungs auftreten, umfassen alle Stimmlagen, Sopran, Alt, Tenor und Bass. Die Bässe wurden dadurch hergestellt, dass eben auch Jungs nach dem Stimmbruch weiter gesungen haben, um eben die Männerstimmen zu machen, die also Kinder vor dem Stimmbruch einfach definitiv nicht hinkriegen. Und diese bestimmte Klangfarbe, hat man dann herausgefunden, findet eben nur statt, also wenn sozusagen der Stimmbruch noch nicht angefangen hat. Mittlerweile weiß man, wenn Mädchen das singen, klingt das exakt genauso. Das kann man mit wissenschaftlichen Geräten heute wirklich bis aufs kleinste Dezibel oder was immer die Maßeinheit ist, kann man feststellen, das klingt exakt genauso. War aber eben wegen der Missachtung der Mädchen und wegen der schlechteren Stellung, die sie in der Welt damals hatten, eben keine Option sozusagen.
Ein ontologisches Problem, ja.
Ja, und jetzt kommt etwas, da habe ich wirklich gestockt, und ich gebe das hier jetzt weiter, ohne gleich wieder auf der Kirche herumzuhacken. Also es wurde tatsächlich wohl so auch teilweise gemacht, dass die Leute, dass den Kindern die Hoden entfernt wurden, um den Stimmbruch zu verhindern. Und das ist aber wirklich nur historisch. Das macht man heute nicht mehr. Ich will es mal deutlich sagen, weil nämlich 1903 der berühmte Pius X. ein Kastrationsverbot ausgesprochen hat. Das muss man sich jetzt mal wirklich vorstellen.
Das war also normal. Also es war nicht so, dass das heimlich gemacht wurde.
Es war offenbar, also krass ist wirklich, das ist das richtige Wort. Ich habe mich auch gefragt, welches Recht die sich dann immer herausgenommen haben. Auf der anderen Seite muss man, wie bei allen Dingen, die wir hier besprechen, einfach sagen, es ist nicht geschehen mit dem Wissen des 21. Jahrhunderts, das wir beide im Kopf haben, sondern es ist eben geschehen im Laufe der Zeit des 16. Jahrhunderts oder so etwas. Und da war Brutalität und hatte eine andere Qualität sozusagen oder war etwas schärfer als heute. Und der Wert eines Menschenlebens wurde eben anders definiert, als wir das vielleicht heute machen. Und insofern muss man da wirklich sagen, ja, Man kann das heute nicht mehr verstehen, aber damals war es offenbar so. Mhm. Jedenfalls wurde 1903, und das müssen wir jetzt mal festhalten, da ist die katholische Kirche dann also auch sozusagen in der Moderne angekommen, in Anführungsstrichen, wurde das verboten. Und insofern sind die Wurzeln der Knabenchöre, die wir heute kennen, also Regensburger Domspatzen und die Wiener Sängerknaben und so weiter, in der kirchlichen Musik des Mittelalters verankert oder auch des frühen Mittelalters verankert. Und sie sollen sozusagen den Gottesdienst verschönern, sie sollen es opulenter machen und das tun sie auch. Also wenn man sich heute mal so Chormitschnitte der Wiener Sängerknaben oder der Regensburger Domspatzen anhört, das klingt wirklich schon irrsinnig toll, mhm, wenn die in einem großen Dom singen und das hallt alles und du hast einen wirklich, also wie, das kann man gar nicht nachmachen, glaube ich, diesen Klang, ja, wenn man dann da sitzt, das ist wirklich eine gewaltig tolle Sache. Wenn man da sitzt und sich das anhört, dann hat man wirklich das Gefühl, also in einer, naja, fast anderen Welt zu sein. Und deswegen sind die Knabenchöre von heute eben auch von besonders herausragender Stellung. Und das Problem, was wir jetzt in dieser Zeit haben und was wir natürlich in der Sendung auch besprochen haben, weil es mich persönlich wirklich furchtbar aufregt, sind eben diese Missbrauchsskandale. Und da kommen halt zwei Dinge aufeinander. Einmal, du hast so einen Haufen von Jungs, ja, die also da singen und die in einem Internat sind, also richtig zusammengefercht sozusagen. Ich war selber auf einem Internat, ich weiß, dass man da einfach, weil du kein Geld hast und wenig Möglichkeiten hast, da kommt man so schnell nicht raus und du bist tatsächlich sehr abhängig vom Wohl und Wehe und von den guten beziehungsweise schlechten Gedanken deiner Erzieher und deiner Leute, die also dafür dich zuständig sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt immer noch das zölibatäre Leben in der katholischen Kirche und die, ja, wie soll ich sagen, die Entfernung der Frauen aus dem Leben dort, jedenfalls solange es sich nicht um den Status der Haushälterin handelt. Und dass es sozusagen dort vieltausendfach zu Missbrauchsfällen gekommen ist.
Ich versteige mich jetzt mal zu einer steilen These. Waren diese Präbenden gleichzeitig auch, ja, wie soll man sagen, eine Nachschubquelle für übergriffige Priester?
Nee.
Das nicht.
Also jedenfalls wissen wir nichts davon. Das, okay. Also ich weiß, über solche Dinge wurde in Quellen des, weiß ich nicht, frühen Mittelalters nichts berichtet. Jedenfalls weiß ich nichts davon. Man schlage mich, wenn es doch berichtet wird, aber ich weiß nichts davon. Das Ganze, dass es überhaupt stattfindet, ist herausgekommen oder ist bekannt, sagen wir mal, seit 20, 30 Jahren, wo dann auf einmal die Leitungsebenen dieser Dome oder Domchöre oder was immer da sozusagen drumherum ist, auf einmal mitbekamen, da ist etwas. Dann wurde es tatsächlich auch intern recherchiert, aber es wurde halt klein gehalten. Ja. Und damit war der Skandal im Grunde genommen schon gar nicht mehr aufzuhalten, weil immer dann, wenn du das dann sagen würdest, würdest du die Frage beantworten müssen, warum hast du es nicht schon vorher gesagt? Ja. Und aus diesem Grunde haben sie das immer weiter da sozusagen für sich behalten und sind nicht darauf eingegangen und haben es einfach versucht, mit der eigenen Jurisdiktion sozusagen zu sanktionieren oder eben nicht zu sanktionieren. Und das hat die Geschichte eben noch viel, viel weiter gemacht. Und wir haben einen gefragt, der Opfer war, und den haben wir gefragt, warum seid ihr nicht an die Öffentlichkeit gegangen? Und da hat er gesagt, das machst du nicht.
Ja.
Das machst du nicht. Das
ist wahrscheinlich die gleiche Frage, wie eine Frau zu fragen, deren Mann übergriffig ist. Ja. Warum trennst du dich nicht?
Warum machst du das nicht? Genau. Warum? So, und dann, die haben dann Angst gehabt. Die haben gesagt, untereinander haben wir darüber geredet. Jeder wusste das, aber wir haben uns nie gegenüber unseren Eltern erzählt, zum Beispiel. Ich kenne keinen, der seinen Eltern erzählt hat, er sei da irgendwie misshandelt worden. Es geht auch nicht nur um sexuelle Gewalt. Das war das eine. Das andere war körperliche Gewalt.
Ja.
Und das wird ja auch dem gerade verstorbenen Bruder von Benedikt XVI. Vorgehalten, dem Georg Ratzinger, der jahrelang der Leiter der Regensburger Domspatzen war, dass der also gewalttätig war und zwar richtige Prügelorgien da durchgezogen hat.
Heiliger Strauß.
Und der hat dann gesagt, ja, das war damals so. So in den 60er, 70er Jahren war Prügeln der Eltern ihrer Kinder nichts Seltenes. Das stimmt.
Das stimmt. Warum haben meine Eltern das dann nicht gemacht, frage ich an solchen Stellen immer.
Ja, da warst du eine Ausnahme. Ich habe auch keine Prügel gekriegt, genau, aber es war doch, tatsächlich.
Das heißt aber doch, und das ist, ja, was mich an solchen Begründungen immer so.
Das ist keine Begründung.
Genau, ist es keine Begründung. Und vor allen Dingen, wenn es nicht alle gemacht haben, heißt das, dass es möglich war zu erkennen, dass es falsch ist. Und dann müsste man fragen, warum hat Ratzingers Bruder nicht erkannt, dass es falsch ist.
Ja, ja? Das kann ich dir natürlich auch nicht sagen.
Natürlich
aber
nicht.
Das ist eine ganz miese und schlechte und furchtbare Ausrede, die natürlich nicht zählt. Also gerade ein Kirchenmann darf nicht prügeln. Also das ist, ich meine, was steht in der Bibel verdammt nochmal? Ja, ja? Also ja. Da steht nichts von prügeln. So und als Erziehungsmethode, sage ich mal. Mhm. Und insofern war das natürlich alles Quatsch. Und das Problem fand ich jedenfalls, weswegen es jetzt so wie eine riesige Lawine auf uns zugerollt ist, war eben, dass jahrelang das irgendwie bekannt war, und dass aber trotzdem eben keiner sozusagen den Mut hatte oder die Möglichkeit hatte, sowohl auf der Opferseite als auch möglicherweise sogar auf der Täterseite reinen Tisch zu machen, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, so ist es gewesen. Und das ist jetzt eben erst passiert, als es dann so viele Fälle gegeben hat, und die sind ja in vielerlei, also sind ja viele tausend Fälle, die mittlerweile bekannt sind. Mhm. Und da wurde dann versucht, das Ganze aufzuarbeiten, und seit 2010, da ist es nämlich herausgekommen, dass das tatsächlich passiert ist, und da wusste man dann auf einmal, es ist nicht nur einer gewesen. Es war nicht nur irgendein schon lang verstorbener Chef des der Domspatzen oder irgendeiner anderen Institution. Wir reden jetzt auch nicht nur von den Domspatzen, sondern von vielen Institutionen innerhalb der katholischen Kirche, sondern
ja,
es
auch
waren
außerhalb
systematische
die Internate.
Ja, genau, es waren systematische sexuelle Übergriffe. Ja, da steckt das System hinter, und das auch nicht erst seit kurzem. Also die Fälle, die man entdeckt hat und wo man wirklich nachweisen konnte, dass es passiert ist, die reichen bis in die Nazi-Zeit zurück. Und das waren erstmal so ein paar hundert Fälle. Dann verdoppelte sich diese Zahl sehr schnell. Inzwischen sagt man bei Regensburg, die hatten 2.100 Schüler, davon sind 700 misshandelt worden, also ungefähr ein Drittel. So, und dann stellte man fest, alle diese Zahlen und alles das, was man so in der Öffentlichkeit dann mitbekam, war nicht etwa das Ergebnis der Recherche der Kirche selber, sondern das waren Journalisten.
Ja.
Die dann so lange rumgepopelt haben, bis sie irgendeinen gefunden haben, der mit ihnen geredet hat von den Opfern, und die haben dann immer weiter erzählt, und dann kriegte man irgendwann so ein Bild, wo man eigentlich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen konnte und sagen musste, ja, also das ist jetzt so groß und so gewaltig, dass im Grunde genommen die ganze katholische Kirche da sozusagen in Rede steht, und das ist tatsächlich seit 2015 auch so, ich sag mal, der Fall. Also da seit 2015, also jetzt immerhin schon 5 Jahre, ist das alles bekannt, und in dieser Zeit ist das dieses Problem auf die gesamte katholische Kirche übergestülpt, weil man dann einfach sagt, ja, es gibt katholische Jugendfreizeiten.
Hm.
Es hat die Diskussion gegeben, würde ich als Eltern mein Kind auf so eine Freizeit schicken? Ich meine, Kinder in einem bestimmten Alter finden das Hammer. Das ist das Größte für die, mit dem Zelt und, keine Ahnung, irgendwo auf dem Acker zu schlafen. Das ist gewaltig. Aber wenn da so eine Gefahr besteht, kannst du als Eltern doch nicht einfach sagen, das ignoriere ich jetzt oder sowas, ja?
Genau.
Also so Typen, ich sag jetzt mal Typen, ich kenne den nicht oder habe ihn nicht gekannt, wie Ratzinger Georg, der hat Zitat gesagt, nicht nur bei den Domspatzen, sondern in allen Erziehungsbereichen waren Ohrfeigen wie auch in den Familien üblich. Zitat Ende. Ja?
Mhm.
Und als das jetzt aufgerollt wurde und eben kurz bevor er gestorben ist, wurde er als Zitat expressiver Gewalttäter beschrieben.
Boah.
Das ist jemand, ich meine, das muss man sich mal wirklich vorstellen. Der Typ ist sein ganzes Leben wie sein Bruder auch in der katholischen Kirche gewesen. Das ist eine Institution, die eigentlich Liebe und nicht Hass predigen sollte und Frieden und nicht Gewalt. Die haben in ihren Reihen an führender Position, der ist mit denen durch die ganze Welt gereist. Es gibt Bilder, wo Ratzinger Georg am Zuckerhut steht mit den Domspatzen. Und dort gewaltige Konzerte gibt vor vielen tausend Leuten, und überall wird bejubelt, und das ist eine richtige Marke, diese Regensburger Domspatzen. Und dahinter steckt so ein Typ, Domkapellmeister nennt er sich, der ein expressiver Gewalttäter ist. Also da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt an dem einen Namen, der ja so bekannt ist, natürlich gut aufzuhängen, und da kann man sich auch richtig dran abarbeiten. Aber
hallo.
Das muss man ja sagen, das ist zigtausendfach passiert.
Denkst du, die Kirche hat das im Griff, oder denkst du, dass in 30 Jahren zwei Typen irgendwo sitzen, einen Podcast machen und sich über genau das schon wieder unterhalten?
Also meine Befürchtung ist, dass das passieren könnte. Auf der anderen Seite, ich bin ja, versuche jedenfalls das zu sein, ein fairer Mensch.
Mhm.
Und ich muss oder ich akzeptiere, dass die katholische Kirche jedenfalls im Moment sich sehr darum bemüht, diesen Dreck aufzuarbeiten. Und sie haben sich jetzt gerade vor ein paar Tagen oder Ende Juli darauf geeinigt, die Entschädigungssummen deutlich zu erhöhen. Ich weiß nicht, ob man sowas mit Geld entschädigen kann, wie auch immer, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube eher nicht, aber immerhin, das ist zumindest mal ein Anfang. Und was jetzt passieren muss, ist, sie müssen ihre Strukturen auflegen und diese Kirche muss sich reformieren. Wenn sie das nicht tut, dann wird in 30 Jahren ein Podcast darüber sich auslassen, ob es eigentlich noch eine katholische Kirche gibt. Weil das, was die da machen, ohne Transparenz, ohne innere Demokratie, ohne Öffnung auf die weltlichen Institutionen, sprich Gerichtsbarkeit, ohne Einblick in das, was im Vatikan und anderen großen Kirchen, auch in Köln hier, diesen riesigen Kölner Dom, was da alles hintersteckt, wie viel Reichtum, wie viel Geld, wie viel Macht, wie viel Einfluss die auch auf Politik haben, dass, wenn sie das nicht wirklich offenlegen, werden sie so eine Art, ich will jetzt nicht Mafia sagen, aber sie bleiben so ein bisschen in der Struktur verhaftet, die eben mittelalterlich ist. Und das Dritte, was sie machen müssen in meinen Augen, ist, sie müssen akzeptieren, dass Maria 2.0, also die Bewegung der Frauen in der katholischen Kirche, nicht einfach nur ein laues Lüftchen ist. Also wenn ich mir unsere Kinder angucke und wenn die eines Tages groß sind und die sozusagen die gesellschaftlich tragende Schicht ist, davon die Mädchen, die haben mit dieser katholischen Kirche aber 0,0 am Hut.
Ja.
Ja? Wenn die nicht Frauen in die Kirche lassen und nicht nur zum Beten, dann wird diese Kirche einfach aussterben. Sie werden einfach verschwinden und zwar aus eigener Schuld. Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass die Menschen nicht religiös sind, dass niemand mehr an den lieben Gott glaubt oder was auch immer, sondern das ist einfach diese völlig verkrustete, mittelalterliche, schreckliche Struktur, die in dieser Kirche immer noch weitenteils herrscht. Dabei will ich nicht verschweigen, dass es natürlich ganz, ganz tolle katholische Priester gibt, ganz tolle Gemeinden und Diözesen, die ganz tolle Sachen machen, die sehr viel karitative Dinge tun, die Krankenhäuser betreiben und. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite wiegt im Moment jedenfalls sehr viel schwerer. Und ich hoffe sehr, dass die katholische Bischofskonferenz, die ja diesen Weg sozusagen begonnen hat, eine neue Struktur in dieser katholischen Kirche, jedenfalls in Deutschland oder in Europa zunächst mal zu probieren, eben nicht wie bisher lange am Veto des Papstes scheitert. Franziskus hat dem einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Also Frauen mit Franziskus geht nicht. Das ist so.
Und da musst ja, so lange macht er es ja dann wahrscheinlich, obwohl, haben wir bei Ratzinger auch gedacht. Ne?
Ja, aber Entschuldigung, da musst du einen anderen wählen, ja. Der also durch die Konklave kommt. Oder das Konklave, ich glaube das Konklave.
Alter. So, einigen wir uns auf den Konklave.
Auf der Konklave, da sind die in der Konklave durch, da.
Genau.
Also da muss ja erstmal einer durchkommen. Und wenn das alles konservative Hartbolzen sind, dann kommt da keiner durch. Dann ist es irgendein reaktionärer Italiener aus Sizilien oder sowas und fertig. So, und dann steht die Kirche wieder 20 Jahre, je nachdem wie alt er ist, auf der Bremse. Und ist eben, also man kann an der Aufarbeitung dieses Skandals, von dem wir jetzt reden, der ist seit 10 Jahren bekannt, habe ich eben gesagt, will ich eine Petitesse sozusagen noch dazu tun, um zu zeigen, wie sehr sich diese katholische Kirche von der Welt, in der wir leben, abspaltet. Der berühmte Kriminologe Christian Pfeiffer, den kennt jeder von uns aus dem Fernsehen, immer wenn irgendwie so Entwicklung von Kriminalität oder sowas ist, dann wird der als Interviewpartner bemüht. Das ist wirklich ein ganz guter Kriminologe. Der ist 2010 oder 2011 damit beauftragt worden, diesen Skandal sozusagen aus kriminologischer Sicht zu untersuchen. So, der hat ein Jahr später die ganzen Brocken hingeschmissen, weil er gesagt hat, die Kirche hat bestimmen wollen, was als Ergebnis dabei rauskommt. Er hat keine Originaldokumente bekommen, sondern nur schriftliche Notizen. Also das heißt, die Täter, die wurden aufgefordert, aufzuschreiben, was passiert ist, und das hat er bekommen. Es wurde aber nicht ihm gegeben, sozusagen, was an Originalmaterial in der Kirche vorhanden ist, in den Archiven. Das ist nach wie vor, das war jedenfalls damals geschlossen. Hat er gesagt, okay, bei sowas. Macht euren Scheiß alleine. So, dann hat es 5 Jahre später, deswegen dauert das eben alles so Ewigkeiten, bis irgendwann mal auch mal der Arsch auf den Stuhl kommt. 2015 hat es die MHG-Studie gegeben. Es waren Institute aus Mannheim, Heidelberg und Gießen, deswegen die drei Buchstaben. Und die haben 3.700 Fälle knapp entdeckt und 1.700 Kleriker, die als Täter dabei waren. Und die haben dann gesagt, die Dunkelziffer ist sehr viel höher, weil auch sie 2015 keine Originalakten bekommen haben, sondern von den Tätern und von den Klerikern ausgefüllte Fragebögen, die anonymisiert waren. So. Was sollst du dazu sagen? Das ist, ja,
meine, ich verstehe überhaupt nicht, wie das überhaupt funktionieren kann, dass wir da eine Parallelgesellschaft haben.
Haben wir aber.
Und die wir nicht aufgeknackt kriegen. Die ganze Zeit diskutieren wir über muslimische Parallelgesellschaften in den Großstädten. Die echte Parallelgesellschaft ist die katholische Kirche.
Ja, naja, es gibt, so einfach würde ich es nicht machen, weil auch die muslimische Parallelgesellschaft sehr vom Übel ist und die also da aus vielerlei Gründen möglicherweise auch zu knacken wäre oder zu verbieten wäre, wie auch immer. Die katholische Kirche hat natürlich 2000 Jahre Rechte in Europa erworben und das ist nicht so einfach. Die hat exterritoriale Gebiete sozusagen und das ist das Furchtbare. Ihre Gerichtsbarkeit untersteht zwar formal natürlich der weltlichen, aber wenn der Riegel der Kirchentür zu ist, dann kommt da keiner rein.
Und da fragt man sich dann
sehr viel, genau.
Da fragt man sich dann wirklich, wo denn eigentlich der Unterschied zu diesen muslimischen Parallelgesellschaften ist, ne?
Unter dem Punkt, ja, natürlich. Ja. Also das ist eine in sich geschlossene Gesellschaft, an die man, das ist aber wie mit Rechtsterroristen genauso, unterhalte ich mal mit einem Rechtsradikalen über den Zustand der deutschen Gesellschaft. Da wirst du aber nicht einen einzigen Zentimeter weiterkommen, weil der ein in sich geschlossenes Weltbild hat. Ja. Genauso eben wie die Kirche eine in sich geschlossene Struktur hat, die versucht, ihre Leute zu schützen. Und wenn es das größte Schwein ist, was es gibt, die werden versuchen, ihn zu schützen, weil es einfach ihre Gemeinschaft ist. Mhm. Die versetzen ihn dann in irgendein Kloster am Arsch der Welt, aber sie bestrafen ihn nicht. Oder sie geben ihn nicht dahin, wo er hingehört, vor ein ordentliches Gericht und danach in den Knast. Ja, stell dir mal vor, 1.700 Kleriker, wir reden jetzt nur von Deutschland, die laut dieser Studie, ich zitiere diese Studie nur, ich habe es nicht gelesen und nicht gemacht, die also missbraucht haben, die ungeschoren davon gekommen sind.
So. Wie viel, hast du da irgendwo eine Zahl, wie viel Prozent aller Kleriker das ist? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass es 1.700 aller deutschen Männer sind oder so, sondern das ist ja schon nur ein Bruchteil.
Nein, natürlich.
Gesellschaft. Und in diesem Bruchteil 1.700 ist ziemlich viel.
Finde ich auch.
Das ist Clankriminalität, durch, sagst du.
Ja, du kannst das gerne für dich so machen. Ich werde das nicht übernehmen, den Vergleich. Aber es ist natürlich, also wenn du nur diesen einen Aspekt hast, dann wird es ist einfach extrem schwierig. Und es ist ein Problem, wo ich dann auch immer davor stehe und sage, boah, ey, das ist irgendwie... Man drängt das so ab und zu weg und sagt, ich habe jetzt keinen Bock darauf, weiter drüber nachzudenken. Aber wenn du es wirklich tust, dann drehst du durch.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 7. September 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.